Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön hier zu sein. Gestern lag ich noch einen ganzen Tag im Bett, weil es mich umgehauen hat, weil ich einfach sehr stark erkältet war. Aber gestern Abend habe ich dann gebetet und habe so etwas Ähnliches erlebt, wie wir schon gehört haben. Habe mich dann entschieden, habe gesagt, morgen werde ich hier stehen und werde das Herrn Wort verkündigen. Und habe das einfach ausgesprochen, habe gesagt, ich werde im Willen des Herrn sein. Halleluja, danke Jesus. Es ist gut, im Willen des Herrn zu sein und zu seiner Zeit. Es ist auch mal gut, den ganzen Tag im Bett zu liegen und zu beten und den Herrn zu preisen. Aber es ist dann auch wieder Zeit aufzustehen und das auszusprechen, was einem der Herr gibt, ja. Und das ist wunderschön, was er gibt. Haben wir auch heute Morgen schon gehört, diese Zeugnisse. Und ja, ich bin so dankbar, einfach in dieser Gemeinschaft zu sein, wo man den Herrn begegnet, wo man ihn wahrnimmt und wo man, ja, liebt. Und das ist einfach wunderbar. Ja, und das wollen wir auch heute Morgen genießen. Als wir in der Anbetung waren, dann habe ich gemerkt, so, mir war es, als wird Jesus durch die Reihe gehen. Es heißt ja, er wandelt in den Gemeinden, in den Leuchtern. Und auch heute Morgen habe ich so wahrgenommen, dass er durch die Reihe ging an der Anbetung und jedem so die Hände auflegt und ihn segnet. Und das ist gut, das ist Gemeinschaft. Er ist da, Halleluja. Er ist auch jetzt da, gerade jetzt gegenwärtig. Und das können wir wahrnehmen. Das können wir im Glauben wahrnehmen. Das sehen wir vielleicht nicht mit unseren Augen, aber unser Geist, unser Herz nimmt es wahr, dass er da ist. Und seine Worte sind Leben und Geist. Und wenn wir seine Worte aussprechen, dann ist das Leben da, dann ist sein Geist da. Und ja, davon bin ich überzeugt, dass er uns führt und leitet und dass er uns genau das gibt, was wir brauchen. Ja, ich möchte zu Anfang beten. Danke, Herr Jesus, dass du da bist, dass deine Gegenwart so wunderbar ist, dass du unsere Herzen tröstest, dass du uns auferbaust, dass du uns stärkst, dass du uns liebst, dass unser Glaube durch deine Liebe aktiv wird, dass es ein echter Glaube ist. Herr, und das ist schön zu erfahren und dass wir das heute Morgen auch erfahren dürfen, wie wunderbar du bist in deinem ganzen Wesen. Und dass wir uns auch gegenseitig erkennen dürfen, weil du lebst in dem anderen. Wie schon Johannes sagte, wie kann jemand Gott lieben, wenn er seinen Bruder nicht liebt? Und du offenbarst dich in dieser Gemeinschaft und lässt uns gegenseitig erkennen, dass du wahrhaftig in uns lebst und dass du wunderbare Wege hast, dass du uns die Welt überwinden lässt mit all ihren Schrecken, mit all ihren Herausforderungen. Herr, es ist gut, dass du uns gerettet hast, dass du uns befreit hast, dass du uns neues Leben gegeben hast und dass wir voller Dankbarkeit sind, voller Ehrfurcht vor deiner Größe. Ja, du bist herrlich, Herr. Amen. Ja, es ist so wichtig, die Bibel zu lesen. Gerade bei dem, was uns alles umgibt und herausfordert, ist es so wichtig, sein Wort zu lesen. Und ich kann nur sagen, lest die Bibel, was das Zeug hält, ja. Es ist einfach so wichtig, das Wort Gottes zu haben. Und ich bin so dankbar, dass ich schon so viel lesen durfte und dass ich nicht müde werde, das Wort Gottes zu lesen. Und es offenbart mir immer wieder neue Dimensionen, einfach wie das alles zusammenhängt, wie sich das alles ergänzt. Und da kann man wirklich sagen, dieses Buch ist das Buch der Bücher, ja. Ist das erste Buch, das wir müssten es eigentlich auswendig lernen. Schaffen wir zwar wahrscheinlich nicht. Ja. Früher waren die Leute fitter da drin, da gab es verfolgte Christen, die haben also ganze Bibelteile, Johannesevangelium auswendig gelernt und auch die Briefe und so weiter. Wir sind da schon ein bisschen lau geworden, ja. Wahrscheinlich kann einer von uns nicht mal einen ganzen Apostelbrief auswendig, ja. Ich habe es mal versucht, ich habe es auch nur beim Römerbrief auch nur auf 4, 5 Kapitel gebracht, ja. Auch ganz mickrig. Aber eigentlich sollten wir es. Luther hat schon gesagt, ja, also Römerbrief musst du eigentlich auswendig lernen. Ja. Und er hat ihn ja übersetzt, ja. Ja, also das mal vorweg, ganz, ganz wichtig. Und ja, wir wollen weitermachen nochmal, wo wir aufgehört haben mit der Offenbarung. Und das ist ganz wichtig, weil wir gehört haben schon bereits, dass Jesus durch die Offenbarung spricht in den ersten Kapiteln und auch am Ende ganz persönlich. Bevor diese ganze Geschichte kommt über die letzte Zeit, die hier ablaufen wird auf der Erde. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Offenbarung, dass wir die Sendschreiben kennen, weil ich glaube, wenn man die Sendschreiben nicht versteht und kennt, dann hat man Probleme mit der Offenbarung. Dann wird man wahrscheinlich auch sehr, sehr schwierig, die Offenbarung verstehen zu können, wenn man nicht weiß, was der Mittelpunkt ist und was es da eigentlich geht und was Beziehungen sind und was zerbrochene Beziehungen sind und alles, was damit zusammenhängt. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und Jesus spricht ja in den Sendschreiben nicht nur die 7 Gemeinden an, sondern sie sind ja auch eigentlich geht ja bis in die Gegenwart und wir finden uns wieder da drin. In diesen Sendschreiben. Was wir erleben in der Gemeinde, in der weltweiten Gemeinde, das sind genau diese Dinge, die da beschrieben sind. Genau, haargenau diese Dinge. Und deswegen ist es so wichtig, weil wir darin erkennen, was uns verführt, was uns betrügt, belügt, aber wir erkennen auch, was die Wahrheit ist und was wir erleben, wenn wir uns von gewissen Dingen fernhalten. Und wenn wir in diesen Werken des Herrn wandeln und leben, also in diesem, was Jesus gegeben hat, wenn wir da drin leben und es tun, was er gesagt hat, dann erleben wir, dass wir auch in dieser Zusammenstellung als Gemeinde stark sind und dass wir auch nicht nur der Einzelne, sondern dass die Gemeinde bestehen kann. Es ist ja nochmal ein Unterschied zwischen dem Einzelnen und zwischen der Gemeinde, in der ich lebe, in der Ortsgemeinde, ja. Deswegen sind ja auch 7 Gemeinden dargestellt an verschiedenen Orten. Und wie das Zusammenleben eigentlich funktioniert und funktionieren kann, ja. Wie sich Gott da drin, wie sich Jesus da drin offenbaren kann. Und das ist auch für uns so wichtig, weil er hat uns für die Gemeinschaft geschaffen. Er hat uns für die ewige Gemeinschaft geschaffen. Wir werden ewig zusammen sein. Halleluja. Danke, Jesus. Also da gibt es keine Querelen und irgendwelche, dem seine Nase gefällt mir nicht und dem seine Ohren und was weiß ich und dem seine Haare oder Hautfarbe. Nee, das gibt es da nicht. Ja. Da geht es um den Kern des Lebens. Da geht es um echte Liebe. Die Liebe ist das Fundament, ja. Deswegen muss auch unser Glaube durch die Liebe tätig sein. Weil es hat ja keinen Sinn, einfach nur Berge hin und her zu versetzen, ja. Das macht ja keinen Sinn. Aber ich glaube, wenn wir in der Liebe sind, dann machen wir ordentliche Dinge, ja. Dann machen wir nicht solche Sperrenzchen da. Dann geht es um die Person, dann geht es um meinen Nächsten, ja. Und was er braucht und wie ich ihn auch erbauen kann, wie ich ihn lieben kann, wie ich ihn fördern kann. Ja, um solche Dinge geht es da. Ja. Das habe ich jetzt schon alles gesagt. Ich habe mal so ein paar Notizen gemacht hier. Wir wollen also jetzt uns noch mal befassen mit diesem ersten Schreiben. Ich mache gerade mal meine Bibel auf hier. So. Und da lesen wir lesen einfach nochmal diesen Abschnitt, lasst euch nicht wundern, wir gehen nochmal zu Epheser, beziehungsweise wir lesen nochmal Offenbarung 1, Vers 3, nur diesen einen Vers. Offenbarung 1, Vers 3. Und da mache ich mal ein bisschen heller, so. Und da steht in Offenbarung 1, Vers 3. Glücklich ist, wer diese prophetischen Worte liest und alle, die sie hören und danach handeln. Denn schon bald wird sich alles erfüllen. Also da geht es nicht nur darum, das ist ein ganz konkreter Hinweis, dass wir nicht einfach nur die Offenbarung lesen, sondern es ist hier in diesem Vers ausgesagt, sie hören und danach handeln. Ja. Das heißt, deswegen ist es auch so wichtig, sie zu lesen, weil es geht nicht einfach nur darum, Wissen zu haben, zu wissen, was passiert. Ja. Sind ja heute alle so scharf drauf, wollen alle wissen, was passiert. Aber es geht darum, dass wir, wenn wir das richtig verstehen, dass wir auch richtig handeln können. Und deswegen, wenn wir diese Schreiben lesen, dann gibt Jesus ja auch den Gemeinden ganz konkrete Aufforderungen. Ja. Und das wollen wir einfach mal anschauen. Da gehen wir nochmal zu Epheser. Zu den Ephesern, dem Schreiben an die Epheser. Das ist Offenbarung 2, Vers 1. Ich lese mal einen Schlachter. Die alte Schlachter. Offenbarung. Ja. 2, Vers 1. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und dass du die geprüft hast, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Und hast sie als Lügner erfunden und hast Ausdauer um meines Namens willen hast du getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle stoßen, wenn du nicht Buße tust. Also umkehrst. Aber das hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, welche auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher im Paradiese Gottes ist. Also wir sehen wirklich gute Dinge, ja. Nämlich, ich kenne deine Werke, dein Tun, deine Bemühung, ein standhaftes Ausharren. Und machen wir mal das. Und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft. Die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner erkannt. Hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das hat. Und ich denke auch, das ist so eine Frucht aus dieser ersten Liebe, die wir haben. Dass wir standhaft sind, dass wir wissen, was wir wollen. Dass wir entschieden sind, dass wir eifrig sind, dass wir uns bemühen, dass wir das Böse nicht ertragen. Ja, und vor allem feststehen im Glauben. Und darin, denke ich, können wir uns auch wiederfinden. Wir können uns genau, ja, wir wissen, wo wir auch gestrauchelt sind, wo wir gefallen sind, aber auch, wo wir aufgestanden sind, wo wir uns entschieden haben, immer wieder diese Entscheidung, dem Herrn nachzufolgen und das Richtige zu tun. Jesus erkennt also sehr wohl diese Frucht an und ist auch sicher sehr dankbar. Und davon, ja, wie die Epheser das erlebt haben, finden wir uns eben wieder und sehen, dass wir auch, ja, wir können uns prüfen darin, wo wir die Frucht des Geistes haben, wo wir den Glauben haben, wo wir die Treue haben, wo wir sie verlassen haben. Und das kommt ja auch gleich in Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und was bedeutet das? Es ist also möglich, dass wir alle diese Dinge tun, weil wir sie ja von Anfang an gelernt haben in dieser ersten Liebe, weil wir gemerkt haben, wie gut es ist, diese Dinge zu tun, zu glauben, festzustehen, Böses nicht zu ertragen und so weiter, treu zu sein. Aber dann ist es wie so oft eben, es wird eben auch so eine Routine, ja, man steht da drin und irgendwann stellen wir fest, es ist nur noch ein Schatten von dem, was eigentlich diese Dinge waren für uns. Es ist das Fundament verloren gegangen, ja. Es ist der Grund eigentlich, warum wir das tun, warum wir so feststehen, warum wir glauben, warum wir warum wir das Böse nicht ertragen und so weiter. Es ist wie eine Gewohnheit geworden. Wir haben das angelernt, wir haben gelernt, wir haben erfahren, was richtig ist, aber irgendwie haben wir die Substanz verloren, ja. Irgendwo haben wir diese Motivation, diese, warum wir das tun, ist uns irgendwo abhanden gekommen. Und so heißt es ja auch im 1. Korinther, wenn ich all das habe, ja, auch Gnadengabe, wenn ich weissage, wenn ich allen Glauben habe, wenn ich Berge versetze, wenn ich mich aufopfere, selbst wenn ich meinen Leib verbrenne, hingebe, aber Liebe nicht habe, es ist nichts, ja. Und man muss sich wirklich fragen, wie kann das geschehen? Wie kann das sein eigentlich, dass man vertraut ist mit all diesen Dingen und dann plötzlich eigentlich die Basis, die Grundlage plötzlich weg ist, ja. Wie kann das sein, dass plötzlich dieses Fundament, die Liebe, die Motivation, die eigentliche Motivation gewechselt hat? Ich weiß nicht, weil du dir schon mal darüber Gedanken gemacht hast, aber es ist ein ganz wichtiges Thema, ja. Weil das geschieht ja ganz schnell. Das kann ja ganz schnell geschehen. Wie schnell wird das Gute zur Pflicht oder zu einer Aufgabe, die ihre Substanz verloren hat, wo es um Gewinn geht oder Erfolg und nicht mehr um Gnade und Barmherzigkeit aus Liebe. Und das ist eben diese große Versuchung, ne? Dass man plötzlich, dass sich da was reinmischt, dass es um Gewinn geht, dass es um Erfolg geht. Und dann hat man immer noch diese Werke, aber die Motivation stimmt nicht mehr. Da ist nicht mehr die Liebe die Motivation, sondern da ist dieser Egoismus, dieser Stolz plötzlich, der sich eingeflochten hat, dieser falsche Eifer, weil Eifer ist ja auch gut, aber es gibt auch einen falschen Eifer, nämlich wenn man einfach nur um sich selbst eifert, dass man selbst Erfolg hat, dass man sich nicht mehr gibt, wie Jesus sich gegeben hat, der ja unser Vorbild ist, sondern es wechselt dann in so einen Ehrgeiz, in so ein, ich krieg das schon hin, ich mach das, ich muss das machen. Und das ist so typisch, das kommt aus dem Fleisch, ja, aus unserem alten Wesen. Und weshalb an einer Stelle auch Jesus sagt, die ihre Kleider befleckt haben, ja, ihre Gerechtigkeit, ihre weißen Kleider, sie haben sie befleckt mit der Befleckung des Fleisches. Und so kann man auch weiße Kleider beflecken. Und die Gerechtigkeit wird dann nicht mehr Gerechtigkeit, sondern Ungerechtigkeit, weil man plötzlich wieder aus diesem alten Wesen, weil man aus diesem Fleisch handelt. Ja. Und das sollen wir hassen. Wir sollen das hassen, das befleckte Gewand, das mit dem Fleisch, mit dieser fleischlichen Gesinnung befleckt ist, was sich eingemischt hat, dieser Stolz, dieser Ehrgeiz, diese Selbstehre. Und das geschieht einfach nur wirklich durch Anbetung und Demut, dass man Jesus wirklich erkennt, der ja hier auf dieser Erde gelebt hat und gewandelt ist und der gezeigt hat, was für eine Gesinnung in ihm steckt, ja, dass er sich so gedemütigt hat, dass er nicht seine Ehre gesucht hat, sondern die Ehre des Vaters und ständig vom Vater geredet hat. Und wenn er Entscheidungen treffen musste, dann ging er die ganze Nacht ins Gebet. Also seine Apostel ausgewählt hat, dann hat er die ganze Nacht gebetet und hat er das nicht einfach mal so auf die leichte Schulter genommen. Oh, ich bin ja so Gottes Sohn, mache ich schon, geht alles klar. Nee. Er war ja auch Mensch. Ja. Er war ja Mensch. Und als Mensch musste er auch diesen Versuchungen, diesen fleischlichen Befleckungen, die ihn beflecken wollen, musste er widerstehen. Sonst hätte er die falschen Apostel ausgewählt. Sag ich mal. Er musste ja die richtigen auswählen. Und das konnte er nur in der Gemeinschaft mit seinem Vater. Ja. Und das zeigt schon diese Demut, ja, dass er sich wirklich in allem gebeugt hat, dass er sich seinem Vater hingegeben hat und dass er gesagt hat, ja, ich kenne genau diese Tücke Satans. Er möchte, dass ich die Dinge auf meine Kappe nehme. Und dann wäre er nicht mehr eins gewesen mit dem Vater. Weshalb er ja auch in der Versuchung gesagt hat, ich will dir alle Reiche dieser Welt geben. Bete mich nur an, kriegst es auch von mir. Kein Problem, machen wir schon. Und sagte Jesus, nee, du sollst Gott allein anbeten. Aber das ist so typische Taktik, dass der Satan eben als Gott kommt und sagt, kriegst du von mir auch. Und das Fleisch sowieso, das kriegst du schon hin, mach das, klappt alles. Sei ein bisschen eifrig, kriegst du das auch hin. Nee, kriegst du eben nicht hin. Kriegst du ohne den Geist Gottes und ohne diese ausgegossene Liebe, die ausgegossen ist in unseren Herzen, kriegst du das nicht hin. Da kannst du noch so sozial sein, da kannst du noch so viel Geld verdienen und spenden ohne Ende. Dann wird Jesus sagen, Eitelkeit war nicht aus Liebe. Du hast dir selbst die Ehre gegeben. Für dich, das hat vielleicht den Leuten geholfen, aber für dich, du hast da keinen Gewinn davon. Ich kenne dich nicht, weiß nicht, wer du bist. Das heißt, er kennt ihn ja schon, aber das ist aus einer anderen Stelle heraus, wo er sagt, ja, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und so weiter. Sagt er, ich kenne euch nicht. Naja, auf jeden Fall, die richtige Motivation und die richtige Haltung ist entscheidend. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße. Daher kehre von Herzen um, ändere deine Gesinnung und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Das sehen ja auch, da geht es auch um dieses Kollektiv. Da geht es ja nicht nur um den Einzelnen, sondern wir wissen, es hat auch viele Gemeinden ihren Leuchter gekostet, also ihre Gemeinde. Gott hat auch Gemeinden schon aufgelöst. Nicht nur gespalten, sondern auch aufgelöst, weil sie einfach nicht mehr aus seiner Liebe gehandelt haben. Wir sehen, dass sehr viele Katholischkirche, Evangelischkirchen werden alle geschlossen. Ja. Keine Leute mehr da, alles aufgelöst. Auch Freikirchen aufgelöst. Warum? Weil sie nur noch fromme Floskeln hatten, aber nicht mehr das Leben, nicht mehr die Liebe, nicht mehr die Gnade und Barmherzigkeit. Nur noch einen dicken, vollen Kopf, voller Erkenntnis, aber nichts dahinter. Keine Liebe. Kein echter Glaube, sage ich mal. Liebe, Vertrauen, Wahrheit und Gerechtigkeit Gottes sind Fundament für seine Kinder. Absolutes Fundament. Wer die verlässt, hat das Fundament verlassen, auf dem der Vater und der Sohn steht. Und deshalb kommt es rasch um diesen Leuchter, kommt er rasch, um diesen Leuchter von seiner Stelle wegzustoßen. Weil der Leuchter kann ja nicht mehr stehen, ist ja kein Fundament mehr da. Ja. Weg damit. Und wenn es da noch einige, sage ich mal, Gläubige gab in dieser Gemeinde, die in Liebe gehandelt haben, dann wird der Herr die in eine andere Gemeinde stecken, wo der Leuchter noch steht, wo der Leuchter noch Fundament hat. Das erleben wir auch. Ne? Ganz praktisch, da finden wir uns auch wieder drin. Also wir sehen, wie wichtig, dass das Fundament da ist. Und dann heißt es, aber dies hast du, dass du die Werke der Nikoliten hassest, die auch ich hasse. Es gibt also auch noch dazu nochmal was Positives, zur Ermutigung, zur ersten Liebe umzukehren. Weil da ist ja doch einiges an Gutes vorhanden noch. Sie hassen also, weil sie auch diese Werke der Nikoliten hassen. Die Lehre der Nikoliten lässt sich nicht genau rekonstruieren, weshalb es unglaublich viel Spekulationen darüber gibt. Ne? Haben wir schon gehört, wahrscheinlich der eine oder andere. Ist nichts groß ausgesagt irgendwo. Und Jesus hat es auch nicht Bezug genommen, wie er es in anderer Stelle auf den Biliam und so weiter, wo er anwesend war, die Geschichte, die er dann aufgegriffen hat in der Offenbarung, nochmal aus der Geschichte. Es ist aber ziemlich deutlich, dass sie in den Schreiben an Pergamon auch erwähnt werden, im Zusammenhang mit der Lehre Biliams. Da heißt es im Vers 14, das ist dann Pergamon, ne? Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die an der Lehre der Nikoliten festhalten, was ich hasse. Tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Gut. Wir sehen, da ist es also nochmal aufgegriffen, auch die Lehre der Nikoliten. Aber erstmal nochmal zu Biliam zu kommen. Biliam heißt Verschlinger des Volkes. Ja. War ein falscher Prophet, der den Balak lehrte, dass die Töchter Moabs die Israeliten zur Unzucht verleiten könnten. So kam es, und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß mit ihnen und betete ihre Götter an. Das Ganze ist nachzulesen in 4. Mose. Könnt ihr euch aufschreiben, wenn es euch interessiert. Es wäre jetzt zu lange, die ganzen Kapitel zu lesen. Es sind einige Kapitel, ja. 4. Mose 25, 1 bis 2. Und 4. Mose 22 bis 25, das ist die ganze Geschichte von Biljam. Und 4. Mose 31, 8 bis 16. Und 5. Mose 23, 5 bis 6. Das ist sehr wichtig, weil man muss schon die ganzen Stellen lesen, um zu begreifen, was da eigentlich passiert ist. Sonst aus nur einem Kapitel oder zwei kriegst du das nicht raus. Aber wenn du dir alle diese Stellen zusammenliest, dann wird das, was Jesus in der Offenbarung sagt über Biljam, ganz deutlich. Und dann haben wir noch 2. Petrus 2, Vers 15 und Judas 11. Also wir sehen, in wie vielen Stellen der Biljam erwähnt wird. Da wird sogar noch in Josua erwähnt, aber die führe ich jetzt gar nicht an die Stellen, weil das ist einfach eine Wiederholung. Ja. Aber wir sehen, wie wichtig das ist und dass Jesus das in der Offenbarung erwähnt, die Geschichte von Biljam. Warum? Weil das so eine Sache ist, die wirklich sich von Anfang der Israeliten bis in die Gegenwart, bis jetzt hinzieht, nämlich diese Götzenopfer, Götzendienst und Unzucht sind zwei ganz, ganz starke Faktoren, die die Gemeinde zerstören. Da kommen wir gleich noch und werden es deutlicher sehen. Man muss ja sehen, dass es so krass war, und da war Jesus auch dabei, dass nachdem die Israeliten das getan hatten, wurden sie aufgefordert, alle die, die da Unzucht getrieben haben, geopfert haben, ihre Brüder zu erschlagen, umzubringen. Und es waren 25.000 Männer von den Israeliten. Und wäre nicht Pinhas aufgestanden und hätte noch eingegriffen, dann wären wahrscheinlich noch viel, viel mehr gestorben. Aber weil er sich so eingegriffen hat und eine Demonstration veranstaltet hat vor dem Zelt der Zusammenkunft und da so ein paar umgebracht hat, ein Speer durchbohrt hat, während sie ins Zelt gingen, so ein Israelit mit einer moabitischen Frau, hat Gott gesagt, okay, lassen wir es mal. Es reicht jetzt. 25.000 reichen. Aber wir sehen, wie ernst es ist, ja. Und es ist auch heute noch ernst, wenn Götzen geopfert wird und wenn auch Unzucht getrieben wird. Es führt meistens auch zu diesem Götzendienst. Ja, deshalb Biljam, Verschlinger des Volkes. Er wurde ja gebeten, das Volk zu verfluchen, die Israeliten, ne? Und er war ja ein Wahrsager, er war ja eigentlich nicht wirklich, er war ein falscher Prophet, der kam ja auch gar nicht aus Israel, er kam da irgendwo aus dem Euphrat daher. Und das könnte man meinen, dass er ein Prophet war, nur weil der Heilige Geist, weil Gott über ihn kam und einfach, als er fluchen wollte, er musste dann das Volk Israel segnen. Er konnte nicht anders. Also Gott kann sogar einen falschen Propheten benutzen und kann ihm sagen, hör mal, du wirst jetzt mal nicht fluchen, sondern du wirst jetzt weissagen, du wirst jetzt mal mein Volk segnen. Ja. Und zwar so, wie ich es segne. Auch das ist bei Gott möglich. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ja. Er ist wunderbar. Ja, und da uns nicht weiteres über die Nikolaiten bekannt ist, sage ich mal, und weil die Nikolaiten zugleich mit Biljam und dieser Geschichte erwähnt wird, vermute ich mal, dass es da auch darum ging, um Götzenopfer und Unzucht. Ich meine, Jesus hat nichts Konkretes gesagt, aber er hat es in diesem Zusammenhang gesagt und das ist ja schon sehr deutlich. Sonst hätte er nochmal konkret was über die Nikolaiten gesagt, was da jetzt genau eigentlich die Lehre ist, aber es bleibt ja nichts anderes, als dass wir annehmen müssen, dass es genau in diesem selben Stelle auch darum gegangen sein muss. Vor allem, weil er das ganz krass verurteilt, diesen Götzendienst und das Götzeopfer und diese Unzucht. Ja. Und es ist in dieser, wesentlich, es ist in diesen drei Gemeinden, wo das eben geschah. Ja. Jetzt muss ich gerade gucken, wo ich bin. Genau. Denn wir finden in Offenbarung 2, Vers 20 noch, in dem Schreiben zu Thyatira: Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Also da wird es nochmal sehr deutlich, dass bei Ephesus, bei Pergamon, bei Thyatira, da geht es um diese Götzenopfer und diese Unzucht. Und vielleicht sagst du ja, Unzucht, okay, habe ich mich schon beschäftigt damit, verstehe ich, aber Götzenopfer, und gibt es Götzenopfer heute und heute in der Gemeinde? Was ist das? Wie kann das sein? Das war doch damals. Haben wir doch kein Problem damit, oder? Aber wir haben doch ein Problem damit, ein ganz großes Problem. Wir sehen in vielen Gemeinden, so von den Großkirchen sowieso, da werden die Ikonen angebetet und da werden Heilige angebetet, Verstorbene, Pastoren, Propheten, Apostel. Paulus nimmt im 1. Korinther 1, Vers 11 bis 13 Bezug darauf. Da sagen die Korinther, die einen, ja, ich bin des Apollos, ich bin des Paulus, Kephas. Und sagt, ja was? Ist denn Christus zerteilt oder was? Habt ihr jetzt irgendwie, habt ihr die Apostel zu euren Chefs gemacht oder was? Was ist da los, ja? Also es geht gar nicht. Das sind alles Mitarbeiter, ja. Kann doch die nicht verehren, kann doch die nicht einfach, hier, ich bin des Paulus, ich bin des Petrus. Ihr macht ja Trennung, ja. Es gibt Wunderheiler, christliche Popmusiker, christliche Filmstars. Und es gibt so vieles, wo einfach nicht mehr normal ist, wo man eigentlich so einen Menschenkult hat, wo man Menschen verehrt und nicht mehr Jesus verehrt, wo man einfach Menschen in den Vordergrund steht, wo Pastoren hochgehalten werden und Evangelisten, und das sind die Stars. Und Jesus ist nie als der Star aufgetreten. Ja. Jesus ging einfach zu den Leuten hin und heilte sie. Musste sich sogar immer schauen, dass er sich irgendwo versteckt und irgendwo in die Wüste geht, weil einfach, oder weil sie ihn zum Brotkönig machen wollten. Ja. Ich denke, wenn man in der Kraft Gottes handelt, dann hat man eher das Problem, dass die Leute anfangen, einem zu verehren. Wir haben auch schon solche Sachen erlebt. Und das ist schrecklich, ja, das ist furchtbar, weil das sind doch gar nicht wir, es ist doch der Heilige Geist, es ist doch Jesus und nicht, das bin doch nicht ich, ja. Ich bin doch nicht der Superstar hier oder der. Aber da fängt es schon an, wenn man sich verehren lässt. Und das ist auch ein Grund, warum wahrscheinlich nicht so viel geschieht bei uns, ja. Weil wenn Gott anfängt, dann denkt man gleich, man ist die super Gemeinde und man hat es jetzt, weil bei uns geht es ja jetzt ab, bei uns werden alle Kranken geheilt und bei uns wird geweissagt, was das Zeug hält und da ist alles klar. Nee, da macht Gott nicht mit, das will er nicht. Ja. Und wir wissen aus der Vergangenheit in vielen Erweckungen, wo Gott gewirkt hat, wie die Pastoren in Ehebruch genau in die Sachen gefallen sind, Unzucht, Götzendienst, Götzenopfer. Und da musste Gott den Leuchter wegkicken. Ja. Und deswegen, wenn wir das nicht verstehen, dann kann auch Gott nicht wirken unter uns. Möge der Herr uns bewahren, dass er uns da nicht reinrasseln lässt. Dass nicht die Zeichen und Wunder geschehen und wir sind gar nicht in der Lage dazu. Wir haben gar nicht die Demut dazu. Ja. Es ist ein Schutz. Es ist ein totaler Schutz, dass Gott es nicht macht. Weil was wird es uns nützen? Es würde uns überhaupt nichts nützen. Ja? Es wird uns nichts nützen. Wir wären verloren. Wären vielleicht ein paar geheilt, aber die können auch woanders geheilt werden. Es gibt ja andere, die demütig sind, noch genug, die dann heilen können. Also einmal zu zeigen, wie wichtig das ist, in der Liebe und der Demut zu wandeln. Ja, das ist das, was wir aus dem Brief lernen können. Und weshalb Jesus auch so scharf ist und sagt, Leute, passt auf. Ihr sollt in dieser ersten Liebe bleiben. Und wenn ihr nicht da drin seid, prüft euch, dass ihr in dieser ersten Liebe seid. Sonst wird es alles Eitelkeit, ein Haschen nach Wind. Es wird nichts nützen. Es wird keinen Nutzen haben. In Samuel, 1. Samuel 15, 23, diese Stelle war mir schon immer eine ganz, ganz wichtige Stelle. Da sagt Samuel, also 1. Samuel 15, 23, sagt Samuel zu Saul, nachdem er sich als der König Israel so erhoben hat und geopfert hat, ne, was ihm ja gar nicht zustand, auch wieder, sagt er, denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Ganz wichtig, schreibt euch den Vers auf, vergesst ihn nie. Ganz, ganz wichtig. Und im Judas 11 steht, im Judasbrief 11, weh ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich um Gewinnswillen völlig dem Betrug Bileams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Korahs ins Verderben gegangen. Also der Weg Kains, Eifersucht. Der Weg Bileams, betrügerischer Gewinn. Der Weg Korahs, Widersetzlichkeit, Rebellion, Widerspenstigkeit. Drei Dinge, die uns von Gott wegbringen. Und man fragt sich, wie ein Salomo, von dem es zwei Bücher in der Bibel gibt und der so gesegnet mit Weisheit war, sich so viele Frauen nehmen konnte und sich dadurch zum Götzendienst und Opfern an die Götzen hingeben konnte. Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht? Wie ist das möglich? Das ist unfassbar, ja? Es ist unfassbar. Aber es zeigt, Weisheit allein reicht nicht aus. Weisheit allein und Erkenntnis reicht nicht aus. Was es braucht, ist die Liebe zu Gott, dem Vater. Das muss zusammenkommen mit der Weisheit. Jesus ist die Weisheit und er ist mit der Liebe zusammen, der Liebe des Vaters. Und das macht einen ganz großen Unterschied. Und da sind wir wieder im Epheserbrief. Die erste Liebe. Was uns bewahrt, ist die Liebe zum Vater. Dass wir wirklich an seinem Herzen sind und dass wir wirklich aus ihm raus handeln und dass wir uns nicht von Äußerlichkeiten beeindrucken lassen, auch nicht die, die wir schon im Gebet hören, diese Gedankengebäude, dass wir sie niederreißen und dass wir alles, was sich erhebt über diese Erkenntnis der Liebe Gottes, dass wir es runterreißen und dass wir in der Liebe wandeln. Was noch sehr beeindruckend ist, dass Paulus im 1. Korinther 12, nachdem er über die Werte der Gnadengaben lehrte, in Vers 31 sagte er noch, strebt aber, eifert nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Also das heißt, es gibt vorzüglichere Gnadengaben, ne? Er nennt unter anderem auch die Weissagung. Es ist schon wichtig, dass wir uns danach ausstrecken, aber eben in Liebe. Und dann sagt er am Ende, also auch in Vers 31 in diesem Vers, und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen, der noch über diesen ganzen Gnadengaben steht. Und das wissen wir ja, 1. Korinther 13, wenn ich mit den Zungen der Engel rede und wenn ich allen Glauben habe und so weiter, dass ich Berge versetzte, hin und her. Ja. Und Kapitel 13 am Ende dieses Kapitels, Vers 13, interessant, Kapitel 13, Vers 13. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Das ist also ein weit vortrefflicher Weg, in der Liebe zu wandeln, weil dann machen auch die Gnadengaben Sinn. Sonst machen sie nicht viel Sinn. Wir sind von der Knechtschaft des Gesetzes und der Werke befreit, durch Jesus zu lieben. Und was uns dabei hilft, ist dieses persönliche Gebet im Heiligen Geist und unsere Hingabe an ihn aus Liebe. Und da kommen wir zu der Verheißung, die Jesus gibt am Ende von diesem Sendschreiben an die Epheser. Hört, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben, von dem Baum des Lebens, welcher im Paradies Gottes ist. Ja, es gibt diesen Garten bei Gott, wo der Baum des Lebens steht. Und davon werden wir essen, wenn wir das tun, was da steht. Halleluja. Und nicht wie Eva, die das nicht mehr geschafft hat, zu dem Baum zu essen. Wir haben ewiges Leben. Wir dürfen dann auch in ewiger Gemeinschaft leben und wir dürfen das, was wir jetzt schon so ein bisschen schmecken dürfen hier in der Gemeinde. Gemeinschaft, die wird ewig und die wird gut sein und die wird vollkommen sein. Halleluja. Da wird kein Misstrauen, kein Unglaube, kein Zweifel, keine Ablenkung sein. Pures Begegnen untereinander und mit Gott und in seinem Willen und in seinem Geist. Und ich glaube, man kann sich nichts Schöneres vorstellen. Da ist das alles nur noch ein, ja, was wir hier erleben. Wir wissen, wir müssen raus. Irgendwann müssen wir raus aus diesem Leben hier. Weil wir haben auch jetzt noch unseren Geschmack. Wir tragen diesen Leib des Verderbens mit uns herum. Der wird nicht gerettet werden, der wird vergehen oder verwandelt werden. Und wir haben einen neuen Leib und wir sind befreit von diesem Gehirn, was dann doch nicht ausreichen würde. Wir sind Geist dann und wir leben im Geist und wir sind Persönlichkeiten. Wir sind Priester Gottes und das ist ein wunderbarer Ausblick. Könige und Priester. Und ich freue mich schon riesig darauf. Ich freue mich auf euch und freue mich auf die ganze Gemeinde, die ich dort treffen werde. Auf alle die, die geglaubt haben, Abraham, ja, Jakob, Isaak und David und wie sie alle heißen, bis auf den heutigen Tag. Und das wird gut sein. Wir werden uns alle erkennen und werden uns alle freuen aneinander. Und fröhlich sein und hüpfen wie die Mastkälber vor Freude. Dann werden wir endlich mal richtig tanzen. Halleluja. Und nicht so verkrampft, wie wir es manchmal tun. Okay, also ich wünsche euch einen gesegneten Tag noch und ich hoffe, es hat euch auferbaut. Mich hat es auferbaut, ich hoffe euch auch. Shalom. Und wie die Apostel immer sagten, Gnade und Friede mit euch.